Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Mach-Neu-Podcasts. Mein Name ist Andreas Helm. Ich bin Geschäftsleiter des Startups Black Forest Nature mit den Belike Haferdrinks aus der Schwarzwaldregion. In dieser Episode haben wir das Vergnügen, einen herausragenden Gast zu begrüßen, Dr. Jochen Haller. Jochen ist ein Venture Capital Investor mit einem breiten Erfahrungsspektrum in den Bereichen Industrie, Infrastruktur und Cleantech. Hier erfahrt ihr unter anderem, worauf es einem Angel Investor bei der Bewertung eines Startups ankommt. Jochen erwarb seinen Diplomkaufmann an der Universität Mannheim mit Schwerpunkten in Operations Research, Informationsökonomik und Industriebetriebslehre. Seine akademische Reise führte ihn anschließend zur Universität Stuttgart, wo er seinen Doktortitel in Industrieökonomik erlangte. Seit 2022 ist Jochen Gründungspartner bei Seed4Tech Venture Capital und Senior Consultant bei Baden Campus. Zudem ist er seit 2015 in den Aufsichtsräten mehrerer Startups tätig und ist seit 2009 als Business Angel Investor aktiv. Sein Engagement im Bereich der akademischen Lehre spiegelt sich in seiner Position als Dozent für Entrepreneurial Finance and Venture Capital an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen wider. In dieser Folge werden wir mit ihm über seine Erfahrungen, Einsichten und Visionen in der Welt der Technologieinvestments sprechen. Viel Spaß beim Zuhören und damit, ohne weitere Umschweife, herzlich willkommen, Jochen.
Ja, hallo Andreas, grüß dich, servus.
Freut mich sehr. Jochen, welche persönlichen Erfahrungen oder Momente haben dich denn dazu inspiriert, dich mit der Unternehmensgründung Seed4Tech Venture Capital für positive Entwicklungen einzusetzen?
Ja, das geht schon, das Thema verfolgt mich schon ein bisschen länger, da geht schon mehr in die Vergangenheit zurück, im Prinzip eigentlich auf meinen ersten Job nach Studium und Promotion war ich tätig damals als Forschungsassistent des CEOs von einer inhabergeführten Software- und Beratungshaus in Braunschweig damals. Und ja, neben dem Management-Handwerkszeug sozusagen, das ich da von meinem damaligen Chef und jetzigen Freunden dort Bode gelernt habe, habe ich da eben auch natürlich mitbekommen, wie er mit dem Thema Unternehmertum umgeht. Und das fand ich alles sehr, sehr inspirierend. Und das war für mich sozusagen damals eigentlich die Initialzündung, mich mit dem Thema zu beschäftigen oder mich dafür zu begeistern. Also das sind schon, geht eigentlich zurück auf persönliche Erfahrungen aus meinem ersten Job. Eigentlich hatte ich ja beruflich ein bisschen andere Pläne, aber es war sozusagen die Initialzündung, ja.
Okay, also quasi über den Kollegen und sozusagen auch Mentor irgendwo auf die Idee gekommen und dann einfach mal losgemacht.
Ja, ich habe als Assistent war da ziemlich nah dran, muss man sagen, es war ja damals noch kleiner, heute sind es die 300 Mitarbeiter. Damals waren wir ja 80 Mitarbeiter, da waren wir natürlich sehr, sehr nahe als Assistent, sehr, sehr nah drin am Geschehen und hat die ganzen Entscheidungsprozesse wirklich 360 Grad so mitbekommen. Und wie gesagt, ich fand von der Persönlichkeit und von der Art, wie er das gemacht hat und wie er heute auch noch macht, total inspirierend. Und da habe ich mir gesagt, Mensch, so eine Rolle möchte ich auch gern mal haben. Wobei ich natürlich dann danach jetzt zumindest nicht sofort keine entsprechende Idee hatte und konnte sein unternehmerisches Gehen nicht sofort umsetzen.
Und was konntet ihr dann konkret, also unternehmerisch dann umsetzen? Was hat sich da dann daraus materialisiert?
Ja, ich war dann so, ich hatte keine eigene Geschäftsidee, die es wert fand, selber zu verfolgen. Auch das ist so der eine Aspekt, der andere Aspekt ist auch, ich bin jetzt auch von dem Charakter her jetzt eher ein Teamplayer und weniger ein Einzelkämpfer. Daher kam jetzt so für mich Gründen direkt Solo nicht in Frage und dann hatte ich gedacht, das ist eine gute Idee, vielleicht bei bestehenden Startups anzuheuern und das waren dann mal auch die nächsten Schritte dahin. Ich war dann 2007 war es, gewesen, anschließend im Management von zwei IT-Startups gewesen, erst als kaufmännischer Leiter und dann als kaufmännischer Geschäftsführer und dann anschließend 2009 noch ganz klassisch über die Anzeige im Fachmagazin meinen damaligen Mitgründer, den Thomas Henrichern kennenzulernen, mit dem ich dann tatsächlich auch mit der Exchange BA ein Unternehmen gestartet habe. Und er hat neben vielen anderen Assets dann auch die Idee mit eingebracht, die ich nicht hatte.
Mhm. Und du bist ja, du hast ja auch erwähnt, du bist jetzt ja auch bei mehreren Startups in Aufsichtsräten tätig und auch als Business Angel Investor. Was ist denn für dich wichtig bei einem Startup, dass du sagst, das verspricht, was zu werden?
Ja, es gibt ja da mehrere Faktoren an der Stelle. Zunächst ganz grob, also wenn man sich ganz grob ein Startup betrachtet als Investor, da gibt es ein paar quantitative Kriterien oder harte Fakten, die einfach ins Profil passen müssen. Jeder legt sich, oder die meisten, sage ich mal, die meisten legen sich ja fest auf eine gewisse Phase des Startups, gewisse Reifegrad, auf gewisse Branchen, gewisse Regionen, gewisse Industrien. Das ist so das eine. Das muss dann sozusagen faktisch passen von den Hard Facts. Und dann eigentlich für mich und für beinahe alle Investoren in der Phase, in der ganz frühen Phase, ist eigentlich das Management-Team so das wirklich Entscheidende an der Stelle. Weil die Geschäftsidee als solches ist an sich betrachtet meistens nichts wert, sondern es kommt im Prinzip auf den oder die Gründer an, die dann die Idee umsetzen. Und da ist dann auch die Stelle, wo sich dann entscheidet, mittel- und langfristig, ob das zumindest eine Chance hat, erfolgreich zu werden oder nicht.
Also eher sogar personengetrieben als ideengetrieben.
Ja, bei beides. Das eine kommt vor dem anderen sozusagen. Das ist ein Grobfilter. Also wenn es eben eine Geschäftsidee ist aus dem Bereich, sag mal, aber das ist jetzt mein persönlicher Filter, mit dem ich jetzt selber nichts anfangen kann oder wo ich keinen Mehrwert bieten kann, weil ich da kein Know-how drin habe oder kein Netzwerk, dann würde ich mich damit nicht näher beschäftigen. Sondern das wäre so der erste Grobfilter. Aber dann, wenn die Idee sozusagen in meinen Suchraster passt, dann früher oder später geht man halt in eine Kommunikation mit den Gründern, mit dem Gründerteam. Ja, und da entscheidet sich dann auch, na, wie das der persönliche Kontakt verläuft, ob man dann sagt, oder beide sagen, es ist ein beidseitiges Spiel, ne? Jawohl, wir wollen jetzt die nächsten Schritte gehen oder eben nicht. Mhm.
Mhm. Und also sicher auch eine Chemiesache, also dass es dann stimmt zwischen den beteiligten Parteien. Aber was sind denn so, was sind denn für dich so wichtige Kriterien auf der persönlichen Ebene, wo du sagst, da gehen jetzt, sag ich mal, die grünen Lampen an?
Ja, also es fängt schon so bei ganz banalen Dingen an. Also bei mir jetzt fängt es schon bei ganz banalen Dingen an. Wie die Verlässlichkeit und die Zuverlässigkeit, ne? Also ganz einfaches Beispiel. Ich meine, wenn sich ein Startup an einen wendet oder man wendet sich an ein Startup, weil man darauf aufmerksam geworden ist oder darauf aufmerksam gemacht wurde, und da besteht ein Interesse von beiden Seiten. Und wenn dann die Kommunikation dann auch sauber läuft und alles zuverlässig läuft, ist dann schon ein gutes Zeichen. Andersrum, wenn das schon von vornherein nicht funktioniert, weil beispielsweise auf E-Mails nicht geantwortet wird oder in sehr langen Abständen oder Zusagen nicht eingehalten werden, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, aber das sind dann für mich schon sozusagen schwache Signale, dass es dann auch schon, wenn das am Anfang von der Zusammenarbeit schon nicht funktioniert, wird es sicher bei einer engeren Zusammenarbeit, wo es dann ja auch um faktisch komplexe Themen dann später geht, wird es nicht besser werden. Ja.
Also schon dann so, Also quasi, man hat ja nie eine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und der erste Eindruck, der entsteht erstmal durch relative Basics dann.
So würde ich das sagen, oder? Das ist die Sache, wie ich es eben, wie ich es eben interpretiere. Ne? Im Prinzip ist ja sozusagen ein Matching-Prozess, wie du gesagt hast, schon, wo der Erzieher von beiden Seiten sozusagen, Moment, nährt sich da ja an. Und das muss ja dann von beiden Seiten passen. Und wenn es dann eine Asymmetrie irgendwo gibt, im Interesse, also der eine ist super interessiert und der andere eben nicht, na, dann passt es ja nicht, dann ist fair von einem der beiden zu sagen, okay, nee, das passt aus meiner Sicht nicht und ich habe andere Möglichkeiten und das wäre dann sauber und akzeptabel auch von beiden Seiten. Aber wenn man sagt, okay, man hat Interesse dran, Schritt weiter zu gehen, dann muss man auch bei den vereinbarten Dingen bleiben und auch in einer akzeptablen Kommunikationsgeschwindigkeit. Und es zeigt sich ja in vielen. Das ist jetzt nur ein Investmentprozess, aber das ist ja im Vertrieblichen dann genauso oder bei vielen anderen Dingen oder auf dem Jobmarkt. Das ist ja im Prinzip auf all diesen Matching-Märkten, ist es ja vom Kunde her dasselbe. Ja.
Ja. Jetzt bist du ja auch als Dozent tätig an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen, als Dozent für Entrepreneurial Finance and Venture Capital. Wie sind denn da so deine Wahrnehmungen der jungen Studierendenschaft zu dem Thema? Wie erlebst du da auch so eine gewisse, sage ich mal, eine veränderte Wahrnehmung der jüngeren Generation im Vergleich? Oder sagst du, das sind immer wieder die gleichen Fragen und die gleichen Themen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ich würde sagen, ich mache das jetzt seit 2015. Also die Studierenden sozusagen sind da ein Spiegelbild auch der Szene insgesamt. Also man merkt schon, also ein bisschen merkt das, wie sich das weiterentwickelt. Na, also auch von den Teilnehmerzahlen her, na, das waren früher, wo ich angefangen habe, vielleicht 15, 20, jetzt eher in Richtung 30, 35. Also ich nehme wahr, dass das Interesse gestiegen ist und nehme wahr, zumindest bei vielen, dass auch der Informationsgrad da auch gestiegen ist. Also es gibt natürlich immer viele, die Interesse aber reingehen und keine Vorerfahrung haben, aber die Anzahl der Kommilitonen, die Vorerfahrung haben, sei es aus Praktika, sei es, dass sie sich nebenher für das Thema interessieren, die nimmt, wenn auch nicht großflächig, aber stetig, nimmt die schon zu. Also man merkt schon auch in der Studentenschaft, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit hat unter den Studenten.
Also schon auf eine breite gesellschaftliche Entwicklung, oder? Man sieht ja auch mehr Startup-Zentren aufpoppen, mehr Shared Office Workspace, also diese ganze New Work-Kultur, die nimmst du auch wahr in den neuen Anmeldezahlen, die hätten sich ja dann quasi verdoppelt, seitdem du angefangen hast.
Ja, also schwankt ja natürlich auch, muss ja sagen, ich mache das jetzt nur einmal im Jahr, nicht jedes Semester. Aber ich war sowohl quantitativ als auch qualitativ ist das Interesse zumindest nicht zurückgegangen. Es ist eher größer geworden, aber man muss eben einschränken ein bisschen auch, dass die Hochschule, wo ich tätig bin, ist jetzt sozusagen keine typische Gründerhochschule. Also zumindest die Dinge, die ich wahrnehme, also man kriegt immer mal wieder mit, dass jemand gibt, der schon was gestartet hat oder starten möchte. Ich habe auch mal einen Kommilitonen betreut, der ganz konkret ein Unternehmen gegründet hat nach seinem Masterabschluss. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass jeder Zweite, sozusagen, der bei mir an der Veranstaltung sitzt, ein potenzieller Gründer, potenzielle Gründeridee hat und gründen will. Also die meisten wählen schon, überwiegende Mehrheit, wählen schon den klassischen Anfangs-Sein Karriereweg.
Spannend. Welche weiteren Beispiele für Projekte oder Initiativen kannst du nennen, bei denen du direkt involviert warst oder bist und die positive Veränderungen bewirken?
Ja, ich hoffe. Zumindest das sind die Dinge, die nur positive Veränderungen verwirken, sei es auch nur im Kleinen. Also zum Beispiel in der Dozententätigkeit bin ich im Prinzip mit der Motivation angetreten, das Thema Kunden eben auch auf die Agenda zu setzen bei den Studierenden, dass sie sehen, okay, das ist eben auch eine Option neben angestellten Tätigkeit, und die auch bei den ganzen Dingen, die ich auch beruflich tue, sei es beim Baden Campus als Startup-Coach, sei es als Mitgründer von Seed for Tech, versuche ich natürlich, eben diejenigen Gründer und Gründerteams, die was starten wollen, die auf vielfältigste Weise zu unterstützen, dass es auf jeden Fall nicht an mangelnder Unterstützung liegt, wenn es dann doch nicht erfolgreich gewesen ist.
Mhm. Ja. Wie nimmst du das wahr so bei den Gründern? Also du sagst das selber auch, du bist eher ein Teamplayer, du sprichst jetzt auch von Gründerteams, und dann aber auch natürlich schon so diese Bereitschaft auch, Risiko und Sicherheit auszubalancieren, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Also quasi braucht es da gewisse Charaktereigenschaften, wo du sagst, der geht mehr ins Risiko, oder wie kann man sich das vorstellen, so auch so diese Entscheidung und diesen Sprung auch zu wagen, ja? Also ist es vielleicht auch eine Altersfrage, ja? Macht man das vielleicht mit, keine Ahnung, mit bis Ende 20 eher als mit bis Ende 30 oder so? Kannst du da irgendwie eine Ableitung treffen?
Ja, das ist wirklich eine sehr spannende Frage, mit der ich mich auch selber schon auseinandergesetzt habe. Also ich glaube, aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt wissenschaftliche Studien drüber habe oder zumindest nicht zitieren könnte. Aber ich glaube, dass man das Thema Risikoaffinität im Gründungszusammenhang überschätzt wird. Ne? Also ich glaube, das Bild, dass ein Gründer per se risikobereiter ist, wie ein durchschnittlicher Arbeitnehmer, das stimmt so nicht, glaube ich. Ich glaube eher, dass ein Gründer sozusagen bewusster mit Risiken umgeht. Sprich, der schaut sich die Dinge an, identifiziert die Risiken, erkennt die und versucht dann immer einen Plan B in der Tasche zu haben, dass wenn das Risiko eintritt, dass man sofort irgendwie handeln kann. Zum einen und zum zweiten, glaube ich, das sind dann Personen, die dann bewusst Risiken eingehen. Also nicht, dass sie jetzt blind wie Hasardeur irgendwo reinrennen, sondern die machen was und sind sich bewusst, wenn sie das und das tun, damit sind wir und die Risiken verbunden. Und wenn wir die Risiken eintreten, dann habe ich aber den Plan B. Ne? Also immer so ein bisschen ein Beispiel, was ich da immer zum Studenten bringe, ist Mark Zuckerberg, ne? Von Gründer von Facebook, wo dann immer so unterschwellig, wenn das, über seine Vita sich anguckt, da wurden beschwerlich immer zitiert wird, sozusagen, er hätte sein Studium geschmissen, um Facebook zu gründen. Aber wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, hat er damals in Harvard nicht sich ausschreiben lassen aus dem Studium sozusagen, sondern hat während der Gründung von Facebook sich urlauben lassen vom Studium. Also er hatte einen Plan B, also das ist meine Interpretation des Ganzen, der hat den Plan B, dem war bewusst, dass das Vorhaben auch scheitern kann. Und wenn das gescheitert wäre, wäre er meines Erachtens zurück an die Uni und dann fertig studiert. Ne? Also das kann ich mir nicht vorstellen, also wie so kolportiert wird, ne? Dass er so Feuer und Flamme und so blind war von seinem Projekt, dass er sich sofort hat austragen lassen, im Studium hingeschmissen. Und ich glaube, das war dann schon so ein bewusster Schritt und mit einer bewussten Strategie auch mit der Rückfall Option, ja.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen dieser Wahrnehmungsbias, dass man ja nur die Erfolgreichen, in Anführungsstrichen nur die erfolgreichen Gründer dann ja auch sieht, nicht erfolgreichen, die haben ja dann irgendwas anderes gemacht.
Ja, genau, dieses Survival Bias.
Spannend, welche Botschaft möchtest du denn an deine Zuhörer weitergeben, um sie zu ermutigen, sich ebenfalls für positive Entwicklungen zu engagieren?
Ja, also ich denke, man muss für sich selbst sozusagen was finden, ein Thema oder mehrere Themen, die man sich wirklich einsetzt, zu dem man brennt. Und da gibt es immer, und das ist das Wende, glaube ich, in unserer Zeit und auch bei uns in Deutschland, dass es immer bei jedem noch so exotischen Thema und Möglichkeiten gibt, sich gemeinwirtschaftlich oder erwerbswirtschaftlich irgendwie einzusetzen und in der einen oder anderen Form sein Thema voranzubringen. Also was identifizieren, wofür man wirklich bringt, dann Möglichkeiten zu suchen, wie man diese Themen voranbringen kann und dann wirklich schon die Möglichkeiten eben auswählen, wo man den größten, ja, den größten Effekt, ja, die größte Skalierung, wie auch immer man das nennen will, da erreichen kann und sicher dann nicht von den ersten Rückschlägen oder von Rückschlägen allgemein, ja, aus dem Konzept sozusagen bringen zu lassen, sondern auch die Risiken, die es da hat, zu identifizieren, über einen guten Plan B in der Tasche zu haben. Und dann das Wichtigste eigentlich, was uns, glaube ich, alle Unternehmer mitgeben können, egal ob sie erfolgreich waren oder nicht, ist das Thema machen.
Gibt ja auch viele diese Modelle, so eine Teilzeitgründer, also quasi das immer noch quasi Teilzeit in einem festen Job und dann eben aber Teilzeit wird auch ausgegründet, sowas. Siehst du das auch?
Ja, ich würde sagen, wie bei vielen Dingen, es kommt drauf an, auf die individuelle Situation, ne, und auch, was man jetzt nebenher vorhat. Ne. Also Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass es Modelle, Geschäftsmodelle und Themen gibt, die man part-time machen kann. Ich sage jetzt mal einen kleinen Webshop, wenn man alle Dinge auslagert, Stichwort Dropshipping und ganze Marketing, wie auch immer. Wenn man die Dinge auslagert, kann man sicher nebenher da auch im Rahmen der Möglichkeiten erfolgreich sein. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder Themen oder Geschäftsmodelle, wo ich sage, das wird wahrscheinlich mit 50% nicht funktionieren. Ja, ich sage jetzt mal irgendwie Geschäftsmodelle, die stark technologisch orientiert sind, wo man viel Expertise und viel mit anderen zusammenarbeiten muss, wo man einen Atem braucht, um den ersten Prototypen oder den ersten MVP auf die Beine zu stellen oder großen Ressourceneinsatz. Das sind sicher Themen, die schwierig nebenher umzusetzen sind. Ja.
Die muss man dann schon mit sozusagen mit voller Kraft dann nachverfolgen.
Ja, ja, weil das ist ja das Thema Fokus, na immer. Na, das ist ja, ja im Prinzip, ich habe ja noch keinen getroffen, also keinen Gründer getroffen, den es langweilig ist. Alle Gründer haben halt zu viel, eigentlich hier zu viel Bälle in der Luft, um die Kunst gleich darin, sich auf die Sprengbälle zu konzentrieren.
Ja. Das ist ein gutes Stichwort. Also du hast vorhin aber Rückschläge erwähnt, aber auch so dieses Thema Fokus, oder so dieses auch entscheiden zu können, okay, welche Varianten lassen sich jetzt gewinnbringend weiterverfolgen und welche lasse ich lieber liegen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Eigenschaft bei Innovationen. Wie gehst du damit um? Was hast du da vielleicht auch an Erfahrungen schon sammeln können?
Nein, ich habe da für mich selber jetzt auch noch keine Methodik gefunden, an die mich strikt halt. Muss mir immer da selber auch damit beschäftigen und in mich gehen. Ich bin von der Persönlichkeit her auch einer, der sich eigentlich eher zu viel auflädt und dann vielleicht Gefahr läuft, dass ja zu viele lose Enden in der Luft rumschwirren. Da ich versuche mir einfach mal diese Problematik immer wieder bewusst zu machen und dann auch mal mir die Zeit zu nehmen, zu sagen, okay, insbesondere wenn es ja irgendwie Meilensteine gibt, dann mir ein Bild zu verschaffen, zu schauen, was kann man denn entstanden und welche Dinge verfolgt man wirklich weiter, welche sind es wert und ja, welche Dinge verfolgt man nicht weiter. Oder sagt halt auch mal bewusst nein, das sind ja auch eine Eigenschaft, die auch wichtig ist.
Mhm. Ist ja auch eine Entscheidung, also nein, ja. Ist ja auch eine Entscheidung.
Ja, aber da muss ich zugeben, da bin ich selber noch nicht am Ende der Entwicklung. Ja, die Gedanken bin ich auch erst mittendrin.
Ja. Ja, klar. Also man strebt danach, besser zu werden, ne?
Ja, genau.
Ja, faszinierend, spannend. Wir biegen langsam sozusagen auch schon auf die Zielgerade ein. Ich würde dich gerne unsere Abschlussfragen stellen. Das eine wäre das Thema, welche Bücher hast du gelesen, welche Filme und oder Serien hast du gesehen oder auf welche Musik hörst du, die dich inspirieren?
Ja, ich muss zugeben, also Filme gucke ich nicht besonders viel. Ich bin kein ausgesprochener Cineast, wenn dann eher Dokumentationen Und sowohl so Dokumentation als auch vom Lesen schaue ich tatsächlich auch gern Gründer- oder Unternehmergeschichten. Das finde ich immer inspirierend. Oder allgemein auch von Persönlichkeiten. Es müssen jetzt nicht immer nur Unternehmer sein, können auch Wissenschaftler sein, die wirklich Großes geleistet haben und damit großen Widerständen gehen müssten. Und die vielleicht auch nicht so, sage ich mal, nicht so die idealsten Startvoraussetzungen haben. Das macht es dann nochmal ein bisschen spannender. Also das sind so Dinge, glaube ich, wo ich zumindest schon mal viel Inspiration, vor allem Motivation dann auch draus ziehen kann.
Mhm. Gut, und wer sind frühe Mentoren deiner Karriere?
Ja, ich über drei Personen nennen jetzt aus dem Geschäftsleben. Den Bereichsmitglied meines Chefs und jetzigen Freund, Dirk Bohlen, der am Ende meiner Karriere sehr viel grundlegende Dinge gelernt hat. Später natürlich aufgrund auch unserer intensiven Unternehmerzeit, mein Mitgründer und Mitforschend, Thomas Henrich, mit dem wir ja über 6 Jahre durch dick und dünn und auch sehr, sehr viele herausfordernde Situationen gegangen sind. Und momentan tausche ich mich sehr eng aus mit meinem Mentor, mit Thomas Herb, der mir auch viel Inspiration gibt, insbesondere auch immer mit seiner strategischen Brille. Wenn ich vor schwierigen Entscheidungen stehe, bringt immer noch mal gute Sichtweise ein. Also so die drei Personen zu meinem Umfeld im Geschäftlichen, die mir immer gut zur Seite gestanden sind.
Mhm. Super. Vielen Dank, lieber Jochen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für deine Zeit und deinen Input und deine Einsichten heute.
Oh ja.
Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Und bis bald.
Ja, danke dir.
Danke, ciao.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu liken und zu abonnieren. Kontaktiert mich gerne auf LinkedIn oder unter andreas.helm@black-forest-nature.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Mach Neu Podcast.